Wir sind ja in der Predigtserie, da geht es um Ruth, um die Geschichte aus dem Alten Testament. Und heute haben wir das Thema, wann ist der Mann ein Mann? Und vielleicht haben sich manche Frauen schon gesagt, ja gehen, genau, da kann ich gerade daheim bleiben irgendwie. Heute geht es ja um die Männer irgendwie. Aber das ist nicht so. Also das betrifft die Frauen natürlich ganz genauso, weil es da eine starke Wechselwirkung natürlich da gibt. Wann ist ein Mann? Da haben die Frauen auch einen starken Einfluss. Da komme ich aber mehr später noch dazu. Für all diejenigen, die die letzten Gottesdienste verpasst haben, ein ganz kurzer Rückblick, damit ihr wisst, wo wir in der Geschichte sind. Alles beginnt mit einer Hungersnot in Israel. Elimelech geht in das Nachbarland, weil er hofft, dort gut leben zu können. Moab war ein Land, das verhasst war bei den Israeliten, aber das war Elimelech wurscht. Er hat den Glauben an Gott mehr oder weniger an den Nagel gehängt und hat sich nur noch an wirtschaftlichen Argumenten festgehalten, und er geht mit seiner Familie in dieses verhasste Land rüber. Seine beiden Söhne heiraten dann dort auch zwei Moabiterinnen, und es passiert das Dramatische, dass die Söhne von ihm beide dort sterben und er selbst auch dort stirbt. Und ich finde, das ist schon eine gewisse Spannung, Tragik, Komödie fast in diesem Stück, dass derjenige, der flieht in das fremde Land, um zu überleben, dort in diesem Land gerade stirbt und eben nicht die Rettung erlebt. Ruth ist eine dieser Moabiterinnen, die von einem der Söhne geheiratet wurde, und Orpa die zweite. Orpa beschließt, dort zu bleiben, und Noomi, die Frau von Elimelech, geht wieder zurück nach Israel, und Ruth begleitet sie dort, also die Schwiegertochter. Und sie hat einen sehr positiven Einfluss auf ihre Schwiegermutter, die eigentlich ziemlich verbittert war, die auch gesagt hat, komm, nennt mich Mara. Und das ist das Wort für verbittert. Ich bin verbittert, ich bin verknorzt innerlich, das schaffe ich nicht. Diese Warum-Frage, warum stirbt mein Mann und sterben auch beide Söhne dort, die hat sie sehr umgetrieben und die hat sie auch sehr verhärtet. Wenn ihr euch mit dieser Warum-Frage näher beschäftigen wollt, in der ersten Predigt, in der Ruth-Serie, habe ich mir dazu Zeit genommen. Ihr könnt gerne auf unsere Webseite gehen. Dort findet ihr im Archiv alle unsere Predigten. Und wenn ihr das nochmal nachhören wollt, könnt ihr das entweder als MP3 auf dem Handy oder als Podcast oder auch als PDF euch dort anschauen, jede unserer früheren Predigten. Also sie sind wieder zurück. Sie sind in Bethlehem. Bethlehem heißt übrigens übersetzt Stadt des Brotes. Und da sind sie nach dieser Hungersnot wieder zurück. Und Ruth beginnt wieder für diese Noomi zu sorgen. Sie geht aufs Feld, und das war damals üblich so, dass man Korn nach der Ernte hat teilweise liegen lassen, also nicht pedantisch jeden Halm mitgenommen hat, sondern auch für die Armen Almosen quasi übrig gelassen hat. Dort begegnet Ruth Boas das erste Mal. Und wir merken schon so am Anfang, da fängt es schon leicht an zu knistern irgendwie. Und der Boas, der geht zu seinen Knechten hin und sagt, hey, lasst einfach ein bisschen mehr liegen als eigentlich üblich. Und wenn die Ruth kommt, dann lasst sie bei euch zusammensitzen und so, schaut, dass es ihr gut geht. Und man merkt schon, aha, da ist einer so latent am Baggern. Und man bereitet da schon irgendwie bis vor, und auch bei der Ruth merkt man, da ist etwas im Gang, und es knistert. Und Ruth redet mit ihrer Schwiegermutter darüber, und Noomi sagt, gib dir einen guten Rat. Und um das jetzt nicht allzu lang zu machen, es kommt dann dazu, dass Ruth sich den Mut nimmt und Boas einen Heiratsantrag macht. Also für die damalige Zeit war das schon etwas Außergewöhnliches, dass die Frau zum Mann geht und ihm einen Antrag macht. Und Boas ist da sehr wohlgesonnen und schickt sie dann wieder nach Hause. Und die Noomi, die Schwiegermutter, sagt zu ihr, du, jetzt ist alles getan, was getan werden konnte. Jetzt sei ganz ruhig, jetzt wart einfach ab. Jetzt, der Boas, der ist jetzt heiß. Und jetzt warte einfach, mal gucken, was passiert. Und genau das hören wir jetzt im Kapitel 4.
Boas ging hinauf ins Tor und setzte sich daselbst. Und siehe, als der Löser vorüberging, von dem er geredet hatte, sprach Boas, komm, mein Lieber, und setze dich hierher. Und er kam herüber und setzte sich dorthin. Und Boas nahm 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sprach: Setzt euch hierher. Und sie setzten sich. Da sprach er zu dem Löser: Noomi, die aus dem Lande der Moabiter zurückgekommen ist, bietet feil den Anteil an dem Feld, der unserem Bruder Elimelech gehörte. Darum gedachte ich's vor deine Ohren zu bringen und zu sagen: Willst du es lösen, so kaufe es vor den Bürgern und vor den Ältesten meines Volks. Willst du es aber nicht lösen, so sage mir's, dass ich's wisse. Denn es ist kein anderer Löser da als du und ich nach dir.
Er sprach:
Ich will's lösen.
Boas sprach:
An dem Tage, da du von Noomi das Feld kaufst, musst du auch Ruth, die Moabiterin, die Frau des Verstorbenen, nehmen, um den Namen des Verstorbenen zu erhalten auf seinem Erbteil.
Da antwortete er:
Ich vermag es nicht zu lösen, sonst würde ich mein Erbteil schädigen. Löse dir zu gut, was ich hätte lösen sollen, denn ich vermag es nicht zu lösen.
Es war aber von alters her ein Brauch in Israel, wenn einer eine Sache bekräftigen wollte, die eine Lösung oder einen Tausch betraf, so zog er seinen Schuh aus und gab ihn dem anderen. Das diente zur Bezeugung in Israel. Und der Löser sprach zu Boas:
Kaufe du es.
Und zog seinen Schuh aus. Und Boas sprach zu den Ältesten und zu allem Volk:
Ihr seid heute Zeugen, dass ich von Noomi alles gekauft habe, was Elimelech und alles, was Kilion und Machlon gehört hat. Dazu habe ich mir auch Ruth, die Moabiterin, die Frau Machlons, zur Frau genommen, dass ich den Namen des Verstorbenen erhalte auf seinem Erbteil und sein Name nicht ausgerottet werde unter seinen Brüdern und aus dem Tor seiner Stadt. Dessen seid ihr heute Zeugen.
Und alles Volk, das im Tor war, samt den Ältesten, sprach:
Wir sind Zeugen.
Der Herr mache die Frau, die in dein Haus kommt, wie Rahel und Lea, die beide das Haus Israel gebaut haben. Sei stark in Ephrata, und dein Name werde gepriesen zu Bethlehem. Und dein Haus werde wie das Haus des Peres, den Tamar dem Juda gebar, durch die Nachkommen, die dir der Herr geben wird von dieser jungen Frau.
Was für ein Mann, Herr Boas, macht Nägel mit Köpfen. Deshalb beschäftigen wir uns heute mit: Wann ist ein Mann ein Mann? Wir sehen in der Geschichte 3 Männer. Der erste Mann, mit dem wir Bekanntschaft machen, ist dieser Elimelech, der also seine Familie in die schwierige Situation nach Moab gebracht hat, der den Glauben an Gott über Bord geworfen hat und der im Prinzip nur noch nach wirtschaftlichen Aspekten gelebt hat. Er geht dramatisch unter dort, er stirbt dort, er reißt seine ganze Familie mit in den Abgrund, und man muss sagen, der Mann ist eigentlich eine wirklich tragische Person. Und viel mehr gibt es über ihn eigentlich auch nicht zu sagen. Da wird in der Bibel gar nicht mehr über ihn geschrieben. Und dann gibt es noch eine zweite Person, der zweite Mann. Und den zweiten Mann, der hat eigentlich gar keinen Namen. Die Bibel gibt dem gar keinen Namen. Das ist im Prinzip eine Nummer. Ich nenne den jetzt einfach mal, das ist der So und So. Also der So und So, namenlos, rückgratslos im Prinzip, einfach so eine Nummer, so eine Pfeife, die kommt in dieser Geschichte stark mit vor. Und um das gut einzuordnen, warum ich über diesen So und So so spreche, das hängt mit dem Sozialsystem damals zusammen. Und zwar war das damals so, dass So und So nach dem damaligen Recht sich um die Familie des Elimelechs hätte kümmern müssen. Denn das funktionierte so: Wenn ein Mann stirbt und die Frau keine Kinder hatte, dann war es im Prinzip Pflicht, dass der nächste Verwandte die Verantwortung für diese zurückgebliebene Frau übernimmt. Mehr noch, wenn sie keine Kinder geboren hat, war er verantwortlich dafür, sie zu heiraten und mit ihr Kinder zu zeugen. Meistens war das der Bruder, der nächste Verwandte. Und dann war es so, dass dann später, wenn die Kinder, die gezeugt wurden, in dem entsprechenden Alter waren, der Besitz der Witwe oder des Mannes, mit dem sie früher mal verheiratet war, dann wieder an die Kinder übertragen wurde. Das heißt, dieses System hat dazu gedient, das Gut und das Vermögen und auch den Schutz für die Witwe zu sichern, sodass das nicht verloren geht, sondern dass immer jemand da ist, der für sie sorgt. Und ich glaube, so und so, der wusste schon lange, dass Ruth wieder zurück war. Aber so und so, oder Naomi zurück war. Er hat aber die Verantwortung nicht wahrgenommen. Er hätte eigentlich sich um sie kümmern müssen, aber er hat sich im Prinzip weggeduckt. Er macht nicht das, was er eigentlich von seiner Verantwortung her hätte tun sollen. Und ich glaube, heute erleben wir viele solche Männer, die wie dieser so und so sind. Man sieht einen Missstand, man denkt, ja, man sollte etwas tun, aber es ist kompliziert und es ist vielleicht auch riskant und es kostet vielleicht auch etwas und man duckt sich eher weg und man nimmt die Verantwortung nicht wahr. Wenn es nicht gut läuft, vielleicht auch in der Ehe, wenn es anstrengend wird, wenn es mühsam wird, wenn man wirklich durchbeißen muss, dann so einen so und so, der knickt dann weg und der sagt, komm, das war's, ich gehe, das ist mir zu kompliziert. Und ich finde es extrem ärgerlich, muss man sagen, dass es heutzutage so viele, also das finde ich schmerzhaft und ärgerlich, dass es so viele alleinerziehende Mütter heute gibt, die genau unter solchen so und so's leiden, die irgendwann kneifen, die irgendwann gehen und die Mutter steht mit den Kindern alleine da und kämpft sich durch. Also meine Nachbarin ist zum Beispiel so eine Frau und ich bewundere die, wie die morgens früh am Start ist, wie die sich um die Kinder sorgt, wie die arbeiten geht, wie die den Haushalt regelt. Die Kinder sind jetzt langsam im Teenie-Alter, das ist echt anstrengend. Und das ist ja nur eine Person, da gibt es so viele. Und ich glaube, dass das schon ein Stück weit mit diesem so und so, mit diesem Wegducken, mit diesem Nicht-Verantwortung übernehmen zusammenhängt. Ich glaube, dass die Emanzipation der Frau eine gute Sache war, um raus aus dem Patriarchat, aus einer falschen Rolle rauszutreten. Aber heute habe ich manchmal eher das Gefühl, heute bräuchten wir die Emanzipation des Mannes, der wieder neu seine Rolle sieht und der wieder neu auch seine Verantwortung übernimmt, der durchkämpft, der nicht nachlässt, sondern der für seine Versprechen, die er seiner Frau und auch der Familie gegenüber dann trägt und gegeben hat, auch wirklich hält. Heute, finde ich, werden Männer oftmals als Witzfiguren dargestellt. Man lacht über solche so und so's. Ich möchte euch ein Bild zeigen, das ich gestern Abend noch gefunden habe, Werbung von der SBB. Also mag ja lustig gemeint sein, finde ich aber eine Unverschämtheit, eine Frechheit. Also man reitet im Prinzip auf der Dummheit des Mannes rum. Also selbst mein Mann kann sich sowas merken. Schaut euch mal den nächsten Clip an von dem Migros.
Migros ist super. Die nimmt alle Flaschen zurück, egal woher man sie hat.
Wenn ihr euch Werbung anguckt mit der Brille, wie wird der Mann denn dargestellt, dann fällt euch das wahrscheinlich, wenn ihr ein bisschen sensibilisiert drauf, immer mehr auf. Schaut euch mal den nächsten Clip an.
Die nimmt alle Flaschen zurück, egal woher man sie hat.
Selektion Quittenjulie. Für alle, die wissen, was gut ist.
Das ist jetzt nicht so krass dargestellt, wie gibt die Flasche zurück. Aber es ist auch, spiegelt einfach den Double. Also die Töchter haben es gut angestellt, die haben es gerade noch hingekriegt, aber der Mann ist wieder zu doof und steht jetzt dumm da. Also von daher, ich glaube, das spiegelt sich in der Werbung wieder, aber das zeigt sich einfach auch in unserer Gesellschaft, dass oftmals die Männer eben nicht mehr ihre Rolle einnehmen, sondern mehr zum So und So, zum Double werden. Und ich glaube, das hängt nicht nur am Mann. Ich glaube, das ist eine Wechselwirkung, die zwischen Mann und zwischen Frau passiert. Also wenn du deinen Mann wie ein Kind behandelst und wenn du deinen Mann erziehst wie ein Kind, dann hast du auch am Schluss ein Kind. Wenn du deinen Mann behandelst wie ein Dackel, dann hast du am Schluss auch einen, der, wenn du pfeifst, dann kommt er, sitzt und macht im Prinzip, was du willst. Also ich bin überzeugt davon, dass die Frau da auch einen großen Einfluss drauf hat. Ein Bekannter von mir hat mir kürzlich erzählt, die waren in Ferien an der Nordsee und haben dort zwei ältere Damen mit einem älteren Herrn beobachtet. Und also Nordsee ist richtig kalt, also richtig kalt, also bevor du da reingehst. Und der ältere Herr, der war gerade dabei, ins Wasser zu gehen und eine der Frauen hat angefangen rumzurufen, hey, geh doch nicht ins Wasser und es ist viel zu kalt. Und du erkältst dich wieder und nachher frierst bloß und nachher bist wieder, habe ich die ganze Arbeit. Und du hast schon gerade gemerkt, in der Art und Weise, wie sie mit ihm redet, das kann eigentlich nur die Ehefrau sein, so wie sie mit ihm umgeht. Und in 150 Meter Umfeld, jeder hat es gehört, der Mann hat es auch gehört, der Mann ist einfach weitergegangen und ist ins Wasser gegangen und hat sich wahrscheinlich gedacht, komm, lasse doch reden, geht mir doch am Arsch vorbei, ist mir wurscht, ich mache, was ich will und es ist mir egal. Das sind solche So und So's. Es ist mir egal, lass sie doch reden. Wenn es schwierig wird, ich duck mich weg. Und deshalb glaube ich, dass der Unterschied von Mann und Frau, der ist sehr gut. Und ich glaube, es wird wirklich Zeit für die Emanzipation des Mannes. Und damit meine ich nicht die Rückkehr ins Patriarchat, sondern dass er auch wieder seine Verantwortung, seine Rolle nimmt, dass er hinsteht und dass er dazu steht, ich bin als Mann so, ich gehe einfach ins Wasser und auch wenn es kalt ist und ich lasse mich da nicht zum Affen machen. In einer Beziehung werden immer Schwierigkeiten aufkommen und ich meine das Verhältnis von Mann und Frau, da haben sich die Comedians sowieso schon also wundgearbeitet dran. Das ist kompliziert, aber ich möchte, wenn es um die Frage geht, wann ist ein Mann, dann sehr ermutigen, dass Männer wieder mehr Entscheidung übernehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, so manche Männer 40 abwärts oder 50 abwärts, die sind ewig in der Pubertät. Die sind immer noch auf der Suche irgendwie nach ihrer Rolle. Die haben immer noch nicht wirklich gefunden, wer bin ich und was bin ich und was ist richtig und was nöt. Und oh, wenn es schwierig wird, oh, dann lasse ich mir noch eine Hintertür offen und ich nicht wirklich versprechen, sondern mal gucken, wie es läuft und dann gehe ich vielleicht wieder. Das ist dieser So und So, das ist diese Pfeife. Boas, er übernimmt Verantwortung. Er stellt sich hin, er rennt nicht weg, er geht die Sache ganz konkret an. Am nächsten Tag geht er los und packt die Sache an. Eigentlich wäre der Loskäufer dran gewesen, aber er übernimmt Verantwortung. Und ich möchte allen Frauen Mut machen, seht euren Mann als das, was er sein könnte, als das, was er in seiner Rolle sein könnte. Mir ist dabei aufgefallen, Jesus zum Beispiel, wie er mit Petrus umgegangen ist. Jesus sagt zu Petrus, du bist der Fels. Aber eigentlich war zu der Zeit noch Petrus mehr so ein Wetterfähnchen und war immer schnell begeistert, aber wenn es schwierig wurde, dann auch eher schnell weggeduckt und so. Aber Jesus sieht in ihm schon den Fels und er behandelt ihn wie ein Fels. Und später wird Petrus auch zu diesem Fels und übernimmt die Verantwortung und ist der verantwortliche Leiter der ersten Gemeinde, die es überhaupt gibt. Also von daher mein Appell an die Frauen, überlegt euch, wen oder was ihr haben wollt und behandelt euren Mann auch entsprechend. Boas geht an die Öffentlichkeit, er geht in das Tor der Stadt, das war der übliche Ort, dort wo man sich für Amtshandlungen getroffen hat mit den Verantwortlichen aus der Stadt. Er ist selbstständiger Geschäftsmann, der hat richtig zu tun, aber er schaut in erster Linie jetzt nicht auf seine Ernte, aufs Geld oder so, sondern er setzt Prioritäten, er schaut auf das, was für ihn wesentlich ist und er setzt es um, er geht es direkt an. Und wir lesen an dieser Stelle Ruth 4, Vers 3, da heißt es, er spricht zu dem so und so, du hast das Vorverkaufsrecht, weil du der nächste Verwandte bist. Ich komme erst nach dir. Der Mann antwortete, gut, ich will es tun. Oh, und ich dachte, oh nein, du bloß nicht, der so und so jetzt, der dran ist. Und ich glaube, wenn du eine Person heiratest, der so und so heißt, dann hast du am Schluss auch einen so und so. Wenn jemand vor der Ehe keine Verantwortung übernehmen will, dann wird er sie auch in der Ehe nicht übernehmen. Wenn du das Gefühl hast, durch die Ehe löst du Probleme mit der Person, die Person wird keine Probleme lösen. Aus dem Frosch wird nicht durch die Ehe auf einmal ein Prinz werden, sondern wenn du so einen so und so heiratest, dann hast du auch diesen so und so. Und Boas ist an der Stelle ganz frech. Er ist unkonventionell, er ist mutig und er sagt und erklärt ihm jetzt quasi das Kleingedruckte, das dahinter steht, wenn er Ja sagen würde. Boas aber erwiderte, wenn du von Naomi das Grundstück erwirbst, musst du auch die Moabiterin Ruth heiraten, um mit ihr einen Sohn zu zeugen. Er soll als Nachkomme ihres verstorbenen Mannes gelten und eines Tages das betreffende Feld erben, damit es im Besitz dieser Familie bleibt. Wenn das so ist, meinte der andere, trete ich meine Rechte auf das Grundstück an dich ab. Ich würde ja sonst noch was kaufen, was später nicht mehr meiner Familie gehört. Nimm du es. Also, welcome to Egoland. Willkommen in der Welt der Egoisten. Es geht um mich, sagt der so und so. Und wenn es für mich stimmt, dann ist es gut. Aber mit Verantwortung übernehmen hat das an der Stelle gar nichts zu tun. Boas macht genau das Umgekehrte. Er steht hin und er ist bereit dafür. Ruth ist ihm wichtiger als Geld. So und so sagen, wenn es für mich stimmt, dann mache ich's. Und wenn es für mich nicht passt, dann lasse ich's. An einer Stelle fordert Jesus mal uns auf, und das geht da nicht nur um Männer, das geht da um alle. Und er sagt, wenn du dich selbst in den Mittelpunkt stellst, also wenn du sagst, Hauptsache für mich passt's, dann bist du nicht bereit, mir nachzufolgen. Also wenn ich nur auf mich schaue, wenn ich nur mich im Zentrum sehe, Hauptsache es stimmt für mich, dann kann ich eigentlich Jesus nicht nachfolgen, sagt er so krass. Boas verhandelt schlau und er geht den nächsten Schritt und das ist genau das Gegenteil von so und so's. Ich möchte euch noch eine kleine Geschichte über die so und so's vorlesen, die habe ich gefunden, die fand ich sehr passend an dem Punkt. Die Familie so und so hat 4 Brüder, die hießen jeder, jemand, irgendwer und niemand. Das waren die 4 Namen. Es galt eine wichtige Arbeit zu erledigen und jeder war sich sicher, dass jemand es tun würde. Irgendwer hätte es tun können, aber niemand tat es. Jemand wurde deshalb sehr ärgerlich, da es jeders Arbeit war. Aber jeder dachte, dass irgendwer es tun könnte, aber niemand erkannte, dass jeder es nicht tun würde. Das Ende von der Geschichte ist, dass jeder jemand die Schuld dafür gab, dass niemand tat, was irgendwer hätte tun sollen. Also das charakterisiert sehr gut diesen so und so. Und deshalb möchte ich allen Männern Mut machen, dass ihr hinsteht und dass ihr Verantwortung übernehmt. Dass ihr Verantwortung übernehmt für eure Familie, dass ihr euch Zeit für eure Familie nehmt. Dass, wenn ihr zu Hause seid, ihr wirklich zu Hause seid bei der Familie. Dass du deine Frau unterstützt, so gut du es nur irgendwie kannst. Übernimm Verantwortung, wenn es auch um euer Geld in der Familie geht, wenn es vielleicht um das Erstellen und das Einhalten von einem Budgetplan geht, wenn es ums Zurücklegen, ums Sparen geht, damit ihr gerüstet seid, wenn irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren und die Finanzen dann nicht gleich hops gehen. Übernimm Verantwortung, wenn es um deine Ehe geht. Gestalte sie aktiv und leb sie nicht einfach von heute auf morgen. Zeig deiner Frau, dass sie für dich wie du gesagt hast, das Wertvollste ist, das es gibt, und du sie an deine erste Stelle im Alltag stellen willst. Übernimm Verantwortung, auch für den Glauben, wenn es um Gebetszeiten in der Familie geht, wenn es um das Besuchen der Gemeinde geht. Bist du derjenige, der vorne dran ist und der die treibende Kraft ist? Vielleicht, wenn es um den Besuch einer kleinen Gruppe geht. Ich möchte Mut machen, Verantwortung zu übernehmen, hinzustehen und sich nicht wegzuducken wie dieser so und so. Boas ist schlau an der Stelle. Er macht einen Vertrag, weil er weiß, dieser so und so, das ist so ein Fähnchen im Wind. Vielleicht fällt es ihm nachher doch noch irgendwie ein und er erkennt, vielleicht hat er doch noch irgendwelche Vorteile, und er macht ganz bewusst einen Vertrag. Und ich finde das auch noch schlau, auch für uns Christen. Es ist nicht verkehrt, auch unter Geschwistern einen Vertrag zu machen. Manche haben vielleicht so den Eindruck oder auch die falsche Erwartung, Christen müssten perfekt sein. Die haben keine Fehler mehr. Da brauchen wir doch sowas nicht. Ich glaube, da ist ein ganz großer Unterschied zwischen, wir sind erlöst durch Jesus und wir sind befreit. Aber der Charakter und das Reifen eines Charakters, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und ich finde, Boas macht das hier sehr gut. Er widerspricht diesen Erwartungen, ein Christ muss perfekt sein. Und er weiß, wir wissen natürlich, dass wir durch Jesus erlöst sind. Aber dass wir dadurch natürlich keine besseren Menschen sind. Jetzt komme ich noch zu einer Bibelstelle, da wird meine Frau immer sehr nervös. Und übrigens nur als Erklärung, sie ist heute Morgen nicht da. Ich habe letztes Mal viel von meiner Frau erzählt und aus unserer Ehe. Und manch einer hat mich schon gefragt, Uwe, wenn du nach Hause kommst, wie geht's dir dann? Also sie ist heute nicht da deswegen, sondern sie hat heute Kinderhütte die unten, nur als Information. Also der Haussegen hängt noch gerade bei uns. Also, ich möchte euch eine Stelle, da haben wir auch früher als junges Ehepaar viel diskutiert drüber, möchte euch diese Stelle vorlesen, die auch nochmal über diese Rolle von Mann und Frau spricht. Da heißt's: Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat ja sein Leben für sie gegeben. Das ist schon mal so eine ganz heiße Stelle, finde ich, mit diesem Unterordnen und so. Und wer ist jetzt der Kopf? Meine Frau hat immer gesagt, ja, du bist der Kopf, aber ich bin der Hals, weil ich drehe dich dahin, wo ich es will. Also da gibt es die verschiedensten Auslegungsformen von der Bibelstelle. Und die Bibelstelle, wenn sie missverstanden wird, finde ich, dann hat das fast was Teuflisches, fast was wieder Göttliches, wenn Rollen und Aufgaben verdreht oder missbraucht werden. Ich glaube, in dieser Bibelstelle müssen wir ganz klar sehen, hier finden wir Vergleiche. Da heißt es zum Beispiel, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Das ist ein Mega-Anspruch, der da gestellt wird. Jesus ist gekommen, um zu dienen. Er ist gekommen, um freizusetzen. Er ist gekommen, um zu fördern. Und er ist gekommen, letztendlich um zu sterben. Also wenn wir diesen Vers ernst nehmen, dann gehst du bei der Hochzeit zu deiner Beerdigung. Weil du sagst, ich stelle mein Leben ihr zur Verfügung. Ich werde, wenn es dick kommt, für sie sterben. Ich weiß nicht, ob die Frauen jetzt die Rolle noch haben wollen. Aber das ist dieser krasse Vergleich, der an der Stelle gemacht wird. Und zum Beispiel bei Adam und Eva, beim Sündenfall, finde ich das auch sehr bezeichnend. Als der Sündenfall passiert, kommt Gott. Und zu wem geht Gott? Er geht zu Adam. Und er fragt Adam, hey, was ist los? Was ist da passiert? Und Adam sagt, dieser so und so, oh nein, ich war's nicht, die Eva war's. Und dann die Eva sagt, oh nein, ich war's nicht, die Schlange war's. Und zu wem geht Gott danach? Er geht wieder zu Adam. Und er redet mit Adam und er macht ihm klar, dass er die Verantwortung, die er an der Stelle hatte, nicht wahrgenommen hat und was das dann auch für entsprechende Konsequenzen hat. Und das führt mich zu der Frage mit diesem Thema, wann ist ein Mann, übernimmst du Verantwortung? Bist du bereit, wirklich so hinzustehen? Und ich finde es noch interessant, wenn es darum geht, anderen zu dienen, andere zu fördern und voranzubringen, dann ist das manchmal so im Geschäft, da macht man das schon. Da hat man irgendwie Nachwuchsregelungen oder Nachfolgeregelungen und dann guckt man, wer könnte kommen, wie kann man den fördern und Weiterbildung und man guckt, dass man vorankommt. In der Gemeinde hat man das auch. Da gucken wir, dass wir Leiter nachziehen, die Verantwortung übernehmen können und so. Und wenn ich nach Hause komme, dann muss ich ehrlich sagen, erschrecke ich manchmal über die Art, wie ich mit meiner Frau umgehe. Wenn ich so, wie ich manchmal mit ihr umgehe, wenn ich daheim bin, mit euch in der Gemeinde umgehen würde und reden würde oder mit anderen, dann würde das nicht gut kommen. Da bin ich sicher. Und vielleicht geht euch das manchmal auch so, dass man nach außen hin manchmal sich da sehr bemüht, aber wenn du in der Familie bist oder in der Ehe, dann ist irgendwie diese Energie und dieses Ich will das auch dort umsetzen, gar nicht mehr so stark. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir diese Unterschiede zwischen Mann und Frau haben. Und deshalb habe ich auch diese Bibelstelle gelesen, weil ich glaube, dass wir uns in unseren Rollen da auch sehr gut ergänzen. Ich glaube, wir brauchen Papa und Mama in der Familie. Wir brauchen Männer, die Männer sein dürfen in der Familie und Frauen, die Frauen sein dürfen in der Familie. Ich habe euch unseren alten Schlitten mitgebracht, um das nur ein ganz klein bisschen zu verdeutlichen. Das ist, der hat schon ein bisschen gelitten, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist unser schnellster Schlitten gewesen. Jetzt hat er gerade wegen, aber wir waren als Gemeinde immer zum Winterferien in Bergün. Im Graubünden, weiß nicht, ob ihr das kennt. Und oberhalb von Bergün, da startet ja dann der Albula-Pass. Und im Winter ist die Passstraße zwischen Bergün und Breda, das ist der nächste Ort, 5 Kilometer weiter oben, ist gesperrt. Und dann kannst du mit dem Zug hochfahren und dann oben auf den Schlitten und dann kannst du mit dem Schlitten die Passstraße runterfahren. Und je nach Witterung ist das dann vereist und richtig schnell oder es ist halt nicht vereist. Du hast die Kurven, die sind mit Strohballen ausgepolstert, damit, wenn du da reinschepperst, irgendwie nicht den Hang runter und so. Und wir sind dann als Gemeinde, als Ganze meistens am hoch und haben, also wenn ich dann mit allen oben bin, dann entwickelt sich da schnell ein Rennen irgendwie. Ich kann da nicht hinterherfahren irgendwie. Und wir haben dann schon einen schönen großen Schlitten gehabt und da haben 3 draufgepasst. Ich habe meine Töchter vorne noch mit draufgenommen und wir haben uns dann einen Spaß draus gemacht. Wenn ich schreie, rechts, dann alle rechts den Fuß raus und links und alle links den Fuß raus. Und wir waren tierisch schnell. Wir haben wirklich von hinten die gesamte Gemeinde einfach überholt. Und wir haben so einen Spaß gehabt. Das war echt cool. Und als wir alle überholt hatten und die anderen irgendwo oben in der Kurve lagen oder so. Gut, es sind 2 Mädchen, 8, 6 Jahre alt vielleicht. Papa, ich muss mal. Und dann musste ich erst mal an den Rand fahren und dann irgendwie alles ausziehen und dann erledigen. Aber der Vorteil war, du konntest wieder von ganz hinten die ganze Reihe überholen und es hat einen Heidenspaß gemacht. Renate ist auf unserem kleinsten Schlitten irgendwie hinterhergefahren, weil sie hatte da gar keinen Spaß dran. Und ich habe mir gedacht, also das ist nur ein ganz kleines Beispiel, aber ich finde, es tat unseren Mädels gut und mir tat es auch gut, dass wir verantwortungslos mit dem Schlitten unterwegs sein durften, dass wir schnell sein durften und dass es cool war und dass es kalt war und dass der Schnee in das Gesicht gespritzt hat und dass wir vielleicht einmal umgestürzt sind und so. Aber wir haben etwas erlebt und es ist wirklich schön gewesen. Ich möchte euch dazu gerade noch ein kleines Video zeigen. Das hat unseren beiden Töchtern auch ganz besonders gut gefallen.
Schule. Wow, wow. Klasse, Papa. Mutti hätte bestimmt gekotzt.
Der Schlusssatz, der hat natürlich meinen Mädels immer gut gefallen. Mama hätte bestimmt gekotzt. Irgendwie. Und dabei geht's, und versteht mich da nicht falsch, es geht mir dabei nicht, jetzt auf den Frauen rumzureiten, sondern es geht mir eher umgekehrt zu zeigen, die Rolle des Mannes ist etwas Wichtiges, ist etwas, das Jungs ganz besonders natürlich brauchen, so etwas erleben und im Dreck rum und so weiter. Und ich glaube, dass das in der Familie wichtig ist, dass man sich da auch ergänzt. Boas nimmt seine Rolle wahr. Er steht seinen Mann. Und es hat für ihn noch, das ist für euch vielleicht gar nicht so bewusst, ganz besonders Mut gekostet, weil Ruth schon 10 Jahre vorher mit dem ersten Mann verheiratet war und keine Kinder bekommen hat. Also er heiratet eine Witwe, die keine Kinder 10 Jahre lang gekriegt hat, die noch aus dem verfeindeten Nachbarland gekommen ist. Dazu gehört wirklich Mut, hinzustehen und sagen, ich mache das. Ich glaube, er vertraut dabei auf seinen Gott. Ich glaube, er vertraut auf diese Kupa. Das habe ich in der letzten Predigt, wenn ihr das nochmal nachhören wollt, wer es nicht gehört hat, vertraut auf dieses Tuch, das den Schutz Gottes symbolisiert. Er vertraut darauf, dass er unter diesem Schutz steht, wenn er Ruth heiratet, und er geht an der Stelle auf volles Risiko. Und das Schöne ist, am nächsten Sonntag werden wir von der Martina hören, wie es an der Stelle weitergeht, wenn sie geheiratet haben. Und ich freue mich schon, bin schon gespannt auf den Abschluss, den du dann machen wirst. Und zum Abschluss hier möchte ich nochmal den Gedanken stellen, Boas ist, glaube ich, an vielen Stellen in der Bibel auch ein Hinweis auf Jesus, wie Jesus ist. Boas, er steht zu Ruth. Jesus steht zu dir. Jesus trägt Verantwortung. Er lässt dich nicht fallen. Er lässt dich nicht fallen, auch wenn es richtig schwierig wird und wenn es richtig eng wird. Jesus zahlt den Preis. Er ist gestorben. Er hat, was er nur hatte, uns gegeben. Er wendet sich nicht ab, wenn es schwierig wird. Er lässt dich nicht sitzen und alleine durchkämpfen. Jesus bleibt treu. Und in dieser Form, finde ich, ist Boas auch noch, dieser Mann, ein tolles Vorbild oder Vorausschau nachher auch auf Jesus. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du noch viel mehr als Boas der bist, der zu uns steht, der uns befreit, der für uns sorgt, der uns kennt, der uns fördert, der uns auch durchträgt, wenn wir es nötig haben und selber nicht mehr können. Herr Jesus, du bist wunderbar und wir wollen dich ehren. Wir wollen dir danken für deine wunderbare Art. Und ich bete auch jetzt darum, dass du uns in unserer Gemeinde hilfst, dass wir als Ehepaar, als Familie, auch als Single, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen, dass wir das, was du in uns gelegt hast, und das ist sehr individuell, sehr unterschiedlich, sehr vielfältig, dass wir das zum Blühen bringen, zu deiner Ehre. Schenk uns da Mut, schenk uns da Kraft, schenk uns da Entschlossenheit dazu, vorwärts zu gehen mit dir. Amen.